Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe an einem Europa-League-Abend. Guten Abend. Wir gehen gleich ins Stadion Hoffenheim gegen Belgrad. Aktuell steht es 2:0. Davor aber der Blick in die Gruppe C. Bayer Leverkusen ist der erste Tabellenführer der Gruppe nach einem 6:2 Heimsieg gegen Nizza. Stefan Kaußen.
Toller Auftritt von Leverkusen in Runde 1 der Europa League. Da hatte man sich so geärgert, dass man die Champions League verpasst hat. Und dann spielt man wie ein Champions League-Teilnehmer. Nach schwacher Saison bislang in der Bundesliga ein echtes Ausrufezeichen. 6 Tore und wirklich wunderbare Treffer dabei. Amiri zum Beispiel und Alario noch vor der Pause. Dann erhöhte Diaby auf 3:1. Doppelpack Bellarabi aus der Distanz. Und den letzten Treffer zum halben Dutzend besorgte Florian Wirtz.
Das zweite Ergebnis der Gruppe, Hapoel Beersheba gewinnt 3:1 gegen Slavia Prag. Und jetzt, wie versprochen, live zu den letzten Sekunden ins Stadion. Stefan Kerstold ist der Reporter. Hoffenheim gegen Belgrad aktuell 2:0.
Es gibt nochmal Abstoß vom Kasten von Oliver Baumann, der nicht viel zu tun hatte heute. Die guten Chancen der Gäste, die wurden vergeben. Beispielsweise zweimal per Kopf Sanogo, der so ein bisschen in Rücklage kam und deswegen den Ball einmal über das Tor und einmal neben den Pfosten setzte, jeweils nach Eckbällen. Bei Standards waren die Gäste, war Roter Stern Belgrad durchaus gefährlich. Die letzten Sekunden, sie laufen hier runter. Der vierte Offizielle hat schon genauso wie der Schiedsrichter, wie Alejandro Hernandez, auf die Uhr geguckt. Und jetzt ist Feierabend hier. Da unten wird applaudiert. Sebastian Hoeneß freut sich genauso wie seine Mannschaft. Leider ohne Zuschauer heute, aber die TSG fährt am ersten Europa-League-Spieltag den ersten Sieg ein, besiegt Roter Stern Belgrad, am Ende verdient mit 2:0.
Und in Gruppe H das zweite Ergebnis, Slovan Liberec gewinnt 1:0 gegen Gent. Fans, wie gehört, keine im Stadion, auch nicht in Leverkusen. Die aktuell steigenden Infektionszahlen sorgen dafür, dass wohl auch am kommenden Bundesligaspieltag in vielen der Stadien keine oder nur sehr wenig Fans zugelassen sind. Außer in Berlin bei Union. Da dürfen knapp 5000 Menschen dabei sein gegen Freiburg. Christian Arbeit, Kommunikationschef des Vereins, erklärt warum.
Dringende Empfehlung, möglichst häufig Maske zu tragen. Immer dann, wenn man zumindest Gefahr läuft, dass man Abstände unterschreiten könnte. Insofern haben wir das mit in unser Hygienekonzept aufgenommen. Und da auch der Passus zu Fangesängen und Sprechchören weiter in der Verordnung stehen wird, findet sich auch das entsprechend im Hygienekonzept. Aber das sind die beiden Punkte, die sich verändert haben. Alles andere bleibt gleich.
Für andere Sportarten wie Eishockey waren Geisterspiele lange ein Tabuthema, wirtschaftlich einfach nicht lohnenswert. Und doch denkt man in der deutschen Eishockey-Liga inzwischen darüber nach, vielleicht weil es der einzige Ausweg ist, um die kommende Saison überhaupt spielen zu können. Mit einem Testturnier vor dem ersten Spieltag sollen die Hygienekonzepte der Vereine getestet werden. Da aber werden die Kölner Haie nicht dabei sein. Mehr dazu von Burkhard Hupe.
Der Traditionsclub kämpft bereits um seine nackte Existenz. 1 Million Euro fehlen den Haien, um sich ernsthaft mit einer Saison ohne Zuschauer auseinandersetzen zu können. Deshalb sollen jetzt bis zu 100.000 Geistertickets verkauft werden, Stückpreis 10 Euro. DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke ist sauer, dass es überhaupt so weit kommen musste im deutschen Eishockey. Er verweist auf die Hygienekonzepte der Clubs, die mit großem finanziellen Aufwand erstellt wurden und die in der öffentlichen Diskussion über Zuschauer im Eishockeystadion doch keine Rolle spielen.
Man sagt immer, wir müssen mit dem Coronavirus leben, wir müssen mit der Pandemie leben, wir müssen Mittel und Wege finden, uns damit abzufinden. Und da ist halt gerade so ein Sportstadion momentan wahrscheinlich der bestgeschützte Bereich, da kann ich nicht irgendwie Donald Duck auf meinen Zettel schreiben. Ich habe personifiziertes Ticket, da kommt der Ordner und zieht mir die Maske über den Kopf.
In spätestens 3 Wochen werden sich die DEL-Clubs entscheiden müssen, ob sie auch an einer Saison ohne Zuschauer teilnehmen wollen. Der Start der Corona-Saison ist dann für die 2. Dezemberhälfte vorgesehen.
Quasi mit dem ersten Aufschlag direkt ins Halbfinale. Die zweimaligen French Open-Sieger Kevin Kravitz und Andreas Mies sind beim ATP-Tennisturnier von Köln erfolgreich gestartet. Uli Schäfer.
Kevin Kravitz und Andreas Mies waren nämlich ohne spielen zu müssen ins Viertelfinale gekommen. Und da setzten sich die beiden im deutschen Duell gegen die Brüder Alexander und Mischa Zverev durch. 6:4 und 7:5. Kein leichtes Spiel für Mies und Kravitz, denn auch die Zverevs sind ein gutes Doppel. Doch die Spezialisten behielten in den wichtigen Phasen die Kontrolle und stehen im Halbfinale. Im Viertelfinale des Einzelwettbewerbs ist nur noch ein Deutscher dabei, Alexander Zverev, denn die anderen sind ausgeschieden. Jan-Lennard Struff verlor sein Achtelfinale gegen den Japaner Nishioka knapp in 3 Sätzen. Keine Chance hatte Oskar Otte, der Kölner, unterlag klar in 2 Sätzen Diego Schwartzmann aus Argentinien.
und wieder negative Schlagzeilen für das Gewichtheben. Der dunkle Dopingschatten liegt schon lange über der Sportart. Der Weltverband ist in einer tiefen Krise. Wir haben ausführlich hier im Deutschlandfunk darüber berichtet. Und jetzt hat die Welt-Anti-Doping-Agentur bisher unbekannten Betrug in enormer Größe aufgedeckt. Marina Schweizer berichtet.
Dopingvertuschung wie im Agentenfilm mit Doppelgängern und Fremdurin. Die Welt-Anti-Doping-Agentur spricht in einem Untersuchungsbericht zum Gewichtheben von einer tief verwurzelten und lange gewachsenen Dopingkultur. Laut einem Untersuchungsbericht der WADA sollen 18 Gewichtheber aus 6 Ländern bei Dopingkontrollen nicht ihren eigenen Urin abgegeben haben. Manche schickten für Urinproben direkt Doppelgänger vor. Beispielsweise seien einige rumänische Athleten Teil eines organisierten Dopingprogramms gewesen, bei dem Sportler vor einer Kontrolle gewarnt wurden und somit andere in ihrem Namen zur Urinabgabe schicken konnten. Das hat die WADA jetzt unter anderem durch Aussagen von Whistleblowern und DNA-Analysen nachgewiesen. Chefermittler Günther Janger verwies in einer Mitteilung auf die Angst und das Schweigen, die diesen Sport durchdrängen. Diese hätten den Ermittlern erhebliche Probleme bereitet. Das Aufdecken dieser Kultur ist ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen, die bisher 3 Jahre gedauert haben und fortlaufen. Dopingbetrug erstrecke sich im Gewichtheben weit über Athletenkreise hinweg, über Trainer bis zu Verbandsverantwortlichen, schreibt die WADA. Es sei dennoch wichtig zu betonen, dass es noch saubere Athleten gebe. Die Enthüllungen sind nur ein weiterer Skandal in der Sportart Gewichtheben. Im Weltverband herrscht nach der Absetzung des langjährigen Präsidenten inzwischen ein Machtkampf. Ex-Präsident Tamás Ayán wird umfassende Korruption vorgeworfen, auch eine maßgebliche Rolle bei der Dopingvertuschung.
Wir kommen zum Handball. Am Sonntag noch die empfindliche Niederlage im Derby bei Erzrivale THW Kiel. Heute wieder ein überzeugender Auftritt der SG Flensburg-Handewitt. Gegen Elverum aus Norwegen gelingt der 4. Sieg im 5. Champions-League-Spiel der Saison. Sami Shaki.
Es waren vor allem die Norweger auf Seiten der SG, die dem Spiel in der ersten Halbzeit ihren Stempel aufdrückten. Schon zur Pause hatten Johannesen, Rött und Jondal 14 der 18 Flensburger Tore erzielt. Starker Rückhalt dazu noch Bergerud mit 8 Paraden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste durch mehrere 7 Meter und Fehler im Spiel der SG immer besser in die Partie und verkürzten den Vorsprung zwischenzeitlich auf nur noch einen Treffer. Doch angeführt von Goran Johannesen mit 8 Treffern und Franz Semper, der nur im zweiten Spielabschnitt 6 Treffer beisteuerte, gewann die SG am Ende ihr drittes Heimspiel in der Königsklasse mit 37:35.
Und auch in der Bundesliga wurde Handball gespielt. Lemgo schlägt Essen 31:23. Leipzig unterliegt Göppingen 22:25. Balingen-Waldstätten verliert 26:27 gegen Ludwigshafen. Und Hannover-Burgdorf und der Bergische HC trennen sich 30:30. Kurz vor der Austragung der nächsten EM-Qualifikationsspiele verweigern die Handball-Bundesligisten aufgrund der Pandemielage die Abstellung aller ihrer Nationalspieler. Als Arbeitgeber trügen sie eine gesetzliche Fürsorgepflicht für die Gesundheit der Spieler und eine wirtschaftliche Verantwortung. Einzelheiten dazu von Erik Eggers.
Die Eskalation hatte sich angedeutet. Bereits am Sonntag hatte der Geschäftsführer des THW Kiel, Viktor Szilágyi, dem NDR gesagt, dass es ein Problem mit der Abstellung von Spielern für die kommenden EM-Qualifikationsspiele Anfang November geben könnte.
Wir haben aktuell den Standpunkt, dass wir natürlich unsere Nationalspieler grundsätzlich aufstellen wollen. Ja, wir behalten uns aber auch das Recht vor, das neu zu bewerten, nämlich kurz vor dem Lehrgang neu zu bewerten.
Am Mittwoch nun haben die Geschäftsführer der Bundesliga-Clubs tatsächlich in einer konzertierten Aktion allen europäischen Dachverbänden mitgeteilt, die angeforderten Nationalspieler aufgrund der Pandemielage vorerst nicht abstellen zu können. Man werde darüber kommenden Mittwoch befinden, heißt es in dem Schreiben. Das ist ein einmaliger Vorgang. Man erkenne die Abstellpflicht zwar grundsätzlich an, so die Clubs. Daneben aber trage man als Arbeitgeber eine gesetzliche Fürsorgepflicht für die Gesundheit und Aufrechterhaltung der Arbeitskraft der Vertragsspieler sowie wirtschaftliche Verantwortung gegenüber den eigenen Gesellschaftern. Die Clubs fordern von den Verbänden eine Garantie, so Szilágyi.
Das muss definitiv klar sein, dass unsere Spieler nicht in Quarantäne müssen. Und sollte da irgendwo eine Gefahr bestehen, dass sie in Quarantäne müssten, ja, werden wir da sicherlich reagieren müssen.
Diese Garantien dürften die Verbände angesichts der unübersichtlichen Lage freilich kaum geben können. Die Europäische Handballföderation als Veranstalter hat derweil erklärt, eine Absage oder Verlegung der Partien sei keine Option. Falls es keine gütliche Lösung gibt, drohen Sperren.
Am Ende noch zwei Ergebnisse vom Radsport. Der Australier Jay Hindley hat die Königsetappe des Giro d'Italia gewonnen und ist neuer Gesamtzweiter hinter seinem Teamkollegen Wilco Keldermann, der Joao Almeida im rosa Trikot ablöste. Und die Bergankunft der dritten Etappe der Spanien-Rundfahrt hatte ihre Dan Martin gewonnen, knapp vor dem gesamtführenden Primoz Roglic. Das war Sport aktuell, heute mit Matthias Friebe. Gleich hier, das war der Tag, heute mit Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend.